Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen da draußen. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde.
Ja, guten Morgen zusammen. Zweite Folge Cholesterin. Wir haben beim letzten Mal mit einem ganz, ganz schönen Spruch oder mit einem ganz, ganz schönen Statement aufgehört, dass wir jeder von uns die Wahl hat, ob er gerne jeden Tag Tabletten nimmt, um quasi körperlich irgendwie zu funktionieren, oder ob jeder für sich Verantwortung tragen möchte und seinen Lebensstil ändern will. Und da wollen wir jetzt gerade ansetzen und wollen gerade im Bereich Cholesterin mal reinschauen, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so viel über Cholesterin reden, auch in der Ernährung, worauf wir aufpassen müssen und warum wir überhaupt so viel Angst vor Cholesterin haben. Wo kommt das eigentlich her? Wir hatten es beim letzten Mal ganz kurz nur gestreift am Anfang. Und jetzt wollen wir mal einfach reingucken, wo kommt das eigentlich her? Wer hat Cholesterin eigentlich so quasi in Mode gebracht? Wie lange ist das schon? Das heißt, wir wollen uns mal die ganze Vorgeschichte angucken. Und Jens, du hast da richtig was rausgefunden.
Ja, ich habe mich da schon häufiger mit beschäftigt, weil ich natürlich immer die Ursachen auch verstehen will. Ja, wo kommt das eigentlich her? Wie hat sich das entwickelt? Und was wir in dem Podcast ja auch immer ganz gern machen, ist, dass wir so ein paar historische Figuren vorstellen. Und ein Name, den man mal gehört haben sollte, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist der Herr Ansel Keys. Ansel Keys war ein Ernährungswissenschaftler. Und der hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erforschung von Nahrungsfetten beschäftigt. Nahrungsfette im Zusammenhang oder in Korrelation mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da hat er sich ein bisschen in der Welt umgeschaut, wo könnte man das am besten untersuchen, und ist auf die Stadt Neapel gekommen. Und dann hat er sich in Neapel ein Labor eingerichtet, um der Frage nachzugehen, warum die Neapolitaner seltener unter Herzerkrankungen leiden damals. 1951. Und er hat dann festgestellt, erstmal überhaupt, dass die Neapolitaner eine deutlich andere Blutfettgehalte haben als die eigenen Kollegen aus den USA, als die Landsleute. Und dann hat er die erste Studie gemacht. Er hat dann eine relativ große Studie über 6 Jahre mit 12.000 gesunden Menschen gemacht, in insgesamt 6 Ländern. Also nach seiner Zeit in Neapel, wo er erstmal so ein bisschen die Kohorte Neapel untersucht hat und hat da festgestellt, das liegt also genau anders als bei uns in den USA. Da hat er dann den nächsten Schritt gemacht und hat eine große epidemiologische Studie gemacht. Und diese Studie, wie gesagt, in über 6 Jahren in 7 Ländern ist dann auch relativ bekannt geworden als diese sogenannte 7-Länder-Studie. Und die hat dann 2 Jahre später, nachdem sie dann veröffentlicht wurde, Aufsehen erregt, muss man sagen, weil es hat dann ein sogenanntes Minnesota Coronary Experiment gegeben. Und hier wollte er belegen, dass die Reduktion von gesättigten Nahrungsfetten das Herz-Kreislauf-Risiko reduziert. Das war sein Ziel. Also er hat sich ein Nahrungsfett herausgesucht und hat gesagt, okay, der Schuld sind die gesättigten Fette, das sind die Bösen. Und hat versucht eben diese Hypothese letztendlich zu verifizieren. Und hat dann in bestimmten Studien gesättigte gegen ungesättigte Fettsäuren ausgetauscht zur Absenkung des Cholesterinspiegels. Und musste dann leider erkennen, es ist halt manchmal so in der Wissenschaft, dass es keinen Effekt hat. Ja? Also es war eigentlich schon relativ früh klar, dass die Absenkung von gesättigtem Fett, und gesättigtes Fett wird heute immer noch als das böse Fett bezeichnet, ja, dass das keinen Effekt auf den Cholesterinspiegel beziehungsweise auch auf die Gesamtsterblichkeit. Ja, weil das ist das Entscheidende. Nur etwas senken hat ja noch keine Gesundheitsaussage. Also hat er das mit der Gesamtmortalität korreliert und da ist letztendlich, muss man sagen, unterm Strich einfach nichts bei rausgekommen. Diese Daten wurden aber, und das ist das Interessante an dieser ganzen Geschichte, von diesem Minnesota Coronary Experiment, die wurden aber damals gar nicht veröffentlicht. Ja, also den Nachweis, den er selber geführt hatte, dass es diesen Zusammenhang zwischen gesättigten Fetten und der Gesamtmortalität nicht gibt, wurde nicht veröffentlicht. Hat man erst viele Jahre später, nämlich im Jahre 2011, im Nachlass seines damaligen Studienleiters, da hat man die Daten erst veröffentlicht. Und wenn wir mal plattdeutsch das Ganze so flapsig sagen, da war der Drops letztendlich gelutscht. Ja, 2011 war er komplett gelutscht. Denn was ist passiert? Auf Basis dieser 7-Länder-Studie, und für unsere Zuhörer, es gibt ja auch nur 7 Länder auf der Welt, ne? Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, 230 oder zwar so um 225 oder irgendwie so um den Dreh. 7 Länder, müssen sich die Zuschauer mal vor Augen führen, 7 Länder hat man als Basis genommen, um jetzt aufzuzeigen, dass erhöhtes Cholesterin und gesättigtes Fett verantwortlich ist für kardiovaskuläre Erkrankungen. 7 Länder von über 220.
Würde heute keiner mehr durch irgendein wissenschaftliches Magazin bekommen.
Ja, aber interessant, ne? Der hat dann diese Verifizierungsstudie gemacht im Nachgang und die wurde gar nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, jetzt hatte man den Schuldigen gefunden, jetzt wusste man, aha, okay, jetzt liegt es halt an den gesättigten Fetten und am Gesamtcholesterin. Was machen wir jetzt dagegen?
Lass mich noch eine Sache ergänzen zu ihm. Er hat nämlich gesagt, das ist das, was nicht veröffentlicht wurde, wahrscheinlich, ne? Er hat nämlich gesagt, ich habe so ein Zitat gefunden, es gibt keinerlei Verbindung zwischen Cholesterin in unseren Nahrungsmitteln und dem Cholesterin in unserem Blut. Und das wissen wir schon lange. Cholesterin aus unserer Ernährung hat keinerlei Auswirkungen. Das
Absolut, ja.
ist ein Zitat von ihm. Und es ist unglaublich, was man daraus gemacht hat.
Genau. Und interessant ist auch, man hat dann, als die Daten aus diesem Nachlass rauskamen, ne, hat man nochmal eine Revision gemacht der Daten. Und da kam dann übrigens raus, dass Patienten über 65 Jahre in der Versuchsgruppe, nicht in der Kontrollgruppe, sondern in der Versuchsgruppe, sogar schneller gestorben sind als in der Kontrollgruppe. Ja, also wo man diesen Austausch gesättigt, ungesättigt und Cholesterinsenkung durchgeführt hatte.
Ja,
Das ist schon interessant, ne?
ist wahnsinnig interessant. Eine Ergänzung auch noch hier. Das, was man wohl damals gesehen hat, deshalb hat er sich Neapel ja, glaube ich, auch rausgepickt oder im Nachgang, wo wurde, kam da auf, dass diese mediterrane Ernährung irgendwas damit zu tun haben muss. Und deshalb kam da auch verstärkt so wissenschaftlicher Fokus auf diese mediterrane Ernährung, halt mit viel Olivenöl, mit vielen Oliven, mit vielen Meeresfrüchten. Das kam halt dann auch zu der Zeit auch auf.
Ja, was dann auch klar wurde, auch aus diesen Nachlassstudien, dass das Sterberisiko umso höher ist, je stärker die Patienten in der Versuchs- und Kontrollgruppe ihren Cholesterinspiegel im Blut absenken. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir auch in der Episode vorher gesagt haben. Es ist nicht interessant, Maximum und Minimum. Es ist interessant, Optimum. Cholesterin wird gebraucht. Wie viel davon hängt von deiner Lebenssituation letztendlich ab? Und die Erkenntnis, die ich gerade wiedergegeben habe, die wurde dann auch in vielen Studien bestätigt. Ja? Framingham-Studie, Honolulu Heart Program Study, Japanese Lipid Intervention Trial. Also da könnte man jetzt eine ganze Menge anführen. Und ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass das so ein Flaggschiff der Schulmedizin geworden ist? So, jetzt hat man einfach das Ding 1960, so als dann diese 7-Länder-Studie rauskam, da hat man das dann einfach, ne, genommen Die Pharmaindustrie hat sich überlegt, okay, was kann man daraus basteln? Und dann kamen letztendlich irgendwann die Statine zutage. Und diese Statine wurden dann in die Leitlinien geschrieben, die Statine wurden dann in die Universitäten gebracht und so weiter, so als der Heilsbringer sozusagen für kardiovaskuläre Erkrankungen. Sind sie deswegen gesunken?
Nein. Und lass uns direkt mal bei den Werten bleiben, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast mit den Statinen und mit den Medikamenten. Wir haben es in unserer letzten Folge, hast du es schon erwähnt, die aktuellen Leitlinien beziehungsweise die aktuellen Werte. Wir hatten ja unsere eigenen Werte auch mal angeschaut. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mal die Leitlinien von 2016 und die aktuellen Leitlinien, die letzten neuen Leitlinien sind von 2019. Und wenn man sich mal einfach nur einen Wert anguckt, also zwar den, ich habe mich gerade auf den LDL-Cholesterinwert fokussiert, weil der ja maßgeblich das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen sein soll. Und bei einem, es gibt halt, wird unterschieden, ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko, ein hohes Risiko, moderates und niedriges Risiko. Und bei dem niedrigen Risiko, wie bei uns beiden, lag der Wert 2016 bei 130 Milligramm pro Deziliter und ist jetzt bei den neuen Leitlinien 2019 abgesenkt worden von 130 auf 116 Milligramm pro Deziliter. Und da habe ich einfach nur mal so einen Spruch bei der Recherche gelesen von verschiedenen Ärzten, die dann sagen, ja, also plötzlich hat auch ein gesunder Mensch gar keine andere Möglichkeit mehr, als Statine zu nehmen, weil fast keiner mehr unter diesen Wert kommt ohne Statine.
Ja, aber wenn wir unsere Werte uns anschauen, also ich liege bei 112, ich bin ja genau drunter, ja.
Du bist runter bis zur nächsten Leitlinie 2025, die dann auf 90 abgesenkt wird, dann musst du schon wieder was tun. Dann musst du ein Statin schlucken.
Ja, und dann vielleicht noch mal so in die Zeit zurückgebeamt, dann ist diese ganze Kaskade, dieser ganze Schneeball ist dann losgelaufen. Ja? Es wurden Cholesterinsenker entwickelt. Es gab dann plötzlich eine Cholesterin- und fettarme Ernährung. Wie falsch das war, sehen wir heute. Eine fettarme Ernährung, falscher kann man es nicht machen. Ja, man muss nur die richtigen Fette tanken. Das wollen wir jetzt nicht thematisieren, das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Aber es geht nicht um Gesamtfett, sondern es geht um die Qualität der Fette. Und es geht vor allen Dingen auch nicht um Cholesterin in der Ernährung. So, und da wurde dann diese Cholesterinhysterie ausgelöst, ja, in Hühnereiern und was da nicht alles in Fadenkreuz gekommen ist. Ja, heute sollen wir ja nur noch ein Ei die Woche essen. Axel, ich esse 3 Eier am Tag. Ja, das sind mal 7, 21 Eier in der Woche.
Ich esse nicht 3 Eier, aber heute Morgen habe ich auch schon 2 Eier gegessen. Von daher, also ist es diese Ernährungsempfehlungen, die nur auf solchen also ich sag mal so, zum Teil unreflektierten Studien beruhen und die gar nicht den Gesamtlebenskontext berücksichtigen, das ist einfach manchmal sehr haaresträubend. Wo du gerade das gesagt hast, mit der Ernährung, mit den ungesättigten und gesättigten Fettsäuren, die guten oder auch die schlechten Fettsäuren. Kleiner Disclaimer hier an der Stelle, wenn ihr es noch nicht gehört habt, wir haben zwei super Folgen zu Arthrose. Arthrose steht ja auch immer in Zusammenhang mit guter oder auch schlechter Ernährung. Und auch da haben wir das Thema Fettsäuren schon mal thematisiert. Also hört auch noch mal da rein. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum bösen Cholesterin.
Ja, wir haben übrigens auch in den Show Notes haben wir noch 2, 3 Links reingestellt, wo jeder auch so seine eigenen Daten mal recherchieren kann, ohne dass wir da jetzt ein Blutbild brauchen, ne, um sein Risiko so ein bisschen abzuschätzen. Und naja, zurück zur Entwicklung dieser ganzen Thematik. Ne? Auf einmal waren dann die Cholesterinsenker geboren. Und dann kamen so Handelsnamen wie Atorvastatin, Simvastatin oder Rosuvastatin, kamen dann plötzlich in den Markt und haben sich immer mehr so als, ja, kann man schon fast sagen, als Standard entwickelt. Ja, so wie im ersten Podcast, wie gesagt haben, der Kardiologe zu mir sagt, sie kommen jetzt in das Alter. Das heißt, so ab 50 bin ich dann Abonnent. Ja? Also gar nicht meine persönliche Lebenssituation berücksichtigt, sondern ich werde jetzt 50 oder bin jetzt 60 oder 65 und da ist jetzt genau der Cut-off und da fängst du an, Cholesterinsenker zu nehmen, weil es eben so in den Leitlinien empfohlen wird.
Erstens so, weil es in den Leitlinien empfohlen wird und weil es halt irgendwie die Norm ist, ne? Also wir sprechen ja auch hier wieder in unserem Podcast immer wieder über Norm. Man liegt runter oder man liegt drüber, aber wir beide, wir sprechen hier ja nicht immer von irgendwelchen Normwerten oder Normalwerten, sondern wir sprechen halt von einem Optimum, das für jedes Individuum halt einfach anders ist. Man kann nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Wir hatten es in der ersten Folge zu Cholesterin auch schon gesagt. Ja, was ist denn, der Jens sagt es, er hat 5 bis 6 Trainingseinheiten pro Woche. Das ist was anderes, als wenn Leute nur einmal die Woche spazieren gehen. Das hatte ich auch schon gesagt, aber wir müssen das immer noch wieder betonen, dass es halt für jeden anders ist.
Genau, und im Rahmen meiner Ausbildung, ich recherchiere ja auch permanent, um Dinge zu verstehen, um die Ursachen und so weiter zu verstehen. Und da bin ich dann vor einigen Jahren, Axel, ich hatte wieder irgendeine Ernährungsausbildung und dachte, jetzt guckst du mal wieder bei Cholesterin. Und da bin ich drüber gestolpert über eine Meldung, dass die US Dietary Guidelines, also die amerikanischen Richtlinien für Ernährung, dass die sich plötzlich geändert hatten im Jahre 2015. Ich habe gedacht, hey, warum machen die das? Und zwar haben die einfach das Limit für Cholesterin und auch das Limit für den Anteil von Fett in den USA als 35% der Gesamtenergieaufnahme definiert, haben die dort einfach aus den Empfehlungen herausgenommen. So. Wenn man sich mit dem Thema beruflich beschäftigt, dann stolpert man darüber und denkt, ach, wie kann das denn? In Deutschland ist es ja immer noch nicht rausgenommen. Wir sind ja bei 2024 und ist immer noch empfohlen, nicht mehr als 300 Milligramm pro Tag Cholesterin über die Nahrung aufzunehmen. Obwohl, Axel, du zitiert hast, ja, dass Herr Angel Keys, das ja damals 1960 um diesen Dreh ja eigentlich schon gesagt hat, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt.
Und da verweisen wir auch wieder auf die erste Folge, dass unser Körper selber Cholesterin produziert und das auch selber reguliert, wie viel er braucht und wie viel er nicht braucht. Also
Genau, völlig unabhängig von der Nahrung wird Cholesterin in der Leber oder in der Darmschleimhaut produziert. Also wir bauen das selber. Und das haben wir auch in der ersten Episode auch erklärt, warum wir das selber bauen müssen, weil es eine ganz wichtige Transportsubstanz ist, weil es eine ganz wichtige Grundsubstanz ist für Hormone etc. Wollen wir nicht wiederholen. Aber nochmal darauf zurück, warum bin ich dann auf einmal darüber gestolpert? Ich dachte, ach, das ist ja interessant. Ja, die nehmen das jetzt auf einmal raus. Jetzt haben sie uns 50 Jahre erzählt, keine Eier mehr essen. Und jetzt wird praktisch das Hühnerei rehabilitiert. Ich habe dann auch einen Artikel gleich darüber geschrieben, die Rehabilitation des Hühnereis. Kann man sich auch runterladen auf unserer Webseite. Und naja, dann bin ich so ein bisschen links und quer und kreuz und quer eingestiegen und bin dann auf so Börsenberichte gekommen. Und habe mir mal angeschaut, was denn so in der Pharmawelt passiert. Und es gibt ja ein extrem erfolgreiches Medikament, das heißt Lipitor. Das war ein Cholesterinsenker, den gibt es heute immer noch. Das war, haltet euch fest, das weltweit umsatzstärkste Medikament überhaupt auf diesem Planeten. Umsatzstärkste Medikament. Und das Problem war nur, dass diese Cholesterinsenker auf einmal in einem gewissen Zeitraum alle mehr oder weniger gleichzeitig ausgelaufen sind. Ja, Patentschutz lief aus. Und dann schrieb die Welt am Sonntag, schrieb am 3.8.2010 das Ende der Ära der Blockbuster. Das heißt, Libitor und andere Cholesterinsenker waren im Patentschutz ausgelaufen, bedeutet, andere Generika-Hersteller können jetzt diese Medikamente nachbauen und den Preis extrem drücken. Deswegen ist diese ganze Cholesterinblase komplett in sich zusammengefallen. Und 2, 3, 4 Jahre später sagen die Ernährungsgesellschaften, naja, jetzt können wir auch die Empfehlung für Cholesterin rausnehmen, wenn es sowieso kein Markt mehr ist, ja, dann brauchen wir auch nichts mehr zu sagen. Es ist schon wirklich interessant. Lass mich noch eine Zahl sagen, dann bist du dran. 2015, ja, ich war gerade bei 2008, 9, 10, wo Lipitor ausgelaufen ist und von AstraZeneca ist auch ein Patent ausgelaufen, bis 2015. Also in diesem Zeitraum 2008 bis 2015 sind Cholesterinpatente im Wert von 130 Milliarden US-Dollar ausgelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. 130 Milliarden ausgelaufen.
Eine Statistik, also es ist, das sind unglaubliche Zahlen. Und ich steuere jetzt auch nochmal eine unglaubliche Zahl dazu und wie das über, also das schließt daran an, was man damit ein Geld verdienen kann. Und wir hatten beim letzten Mal gesagt, ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ein bisschen die Nase rümpfen. Warum, wieso, weshalb? Im Moment, neueste Statistik, im Jahr 2022 haben 4,6 Millionen Menschen in Deutschland Statine genommen. So, und das ist natürlich auch ein riesiger Markt. Und wenn man sich dann merkt, wenn man sich dann so vorstellt, aha, die Patente sind ausgelaufen und jetzt die Leitlinien von 2019 senken nochmal die Werte, wann man Statine verschreiben sollte und wann nicht, dann kann man sich da ja ein Bild von machen, warum man das alles macht und wie viel Geld damit verdient wird. 4,6 Millionen sind noch zu wenig. Man muss halt noch mehr Leute in die Abhängigkeit bringen, was du eben gesagt hast, ins Abo bringen. Und das ist schon unglaublich, wenn man diese Zusammenhänge sich mal so vor Augen führt.
Ja, und jetzt sind ja die klassischen Statine oder die klassischen Cholesterinsenker sind ja jetzt praktisch kein also Blockbuster haben wir es gerade genannt, ja, beziehungsweise die Welt am Sonntag, aber es ist jetzt praktisch kein Umsatzbringer mehr. Es trägt nicht mehr zum Konzerngewinn bei und so weiter. Das heißt, man muss sich was Neues überlegen. Und dann hat man sich ja wieder was Neues überlegen. Man hat Präparate gebaut, die den Cholesterinspiegel noch weiter absenken können, weil bei bestimmten Patienten eben diese klassischen Präparate nicht weiter den Cholesterinwert senken können. Also musste man sich jetzt ranmachen, wieder neue Medikamente zu entwickeln, um den Wert noch weiter zu senken. Und dafür braucht man natürlich logischerweise neue Normwerte. Ist doch klar.
Und neue Patente natürlich.
Ja, Patente, klar. Neue Normwerte, das geht dann Hand in Hand. Und die hat man dann auch entwickelt. Ja, das sind die PCSK9-Hämmer. Und was ist PCSK9? Das ist ein körpereigenes Enzym. Und dieses Enzym ist verantwortlich oder mitverantwortlich für die Regulation von LDL-Rezeptoren. Was sind LDL-Rezeptoren? Das sind die Magneten für die Lipoproteine, die LDLs, ne, die lausigen Lipoproteine. Und die werden dann praktisch von dem Rezeptor angenommen, beziehungsweise LDL dockt an diesen Rezeptor an. Und dann kann der Inhalt dieser LDLs kann dann praktisch in die Körperzelle übertragen werden. Und wenn ich jetzt mehr LDL-Rezeptoren baue, dann wird auch mehr LDLs werden an die Rezeptoren andocken. Logisch. So, das heißt, der LDL-Spiegel im Blut geht natürlich massiv runter. Wenn ich mehr Rezeptoren habe, geht der Wert konsequenterweise runter. Ja, die hat man dann entwickelt und die sind hocheffektiv. Die können den Cholesterinspiegel dann bis zu 50% senken. Also brauchte man natürlich neue Normwerte. Und jetzt muss man sich natürlich dabei immer überlegen, wir waren ja immer bei dem Thema Optimum, ja, was braucht der Körper und was könnte eventuell wann schädlich werden? So, jetzt brauchen wir aber die Cholesterine für Zellwandaufbau, für Steroidhormone, für und so weiter und so fort. Ja, könnten wir jetzt alles nochmal aufzählen, Gallensäuren etc. Das heißt, wir müssen ja jetzt biologisch, physiologisch überlegen, welche Kollateraleffekte bekommen wir jetzt. Ja, wenn wir es immer weiter senken, wir bekommen vielleicht statistisch gesehen ein geringes Risiko für atherosklerotische Events. Auf der anderen Seite bekommen wir aber ein erhöhtes Risiko für andere Folgekonsequenzen im Hormonsystem, im Aufbau der Zellmembran etc.
Genau, da wollte ich darauf hinaus. Man schaut immer nur auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, positiven Effekte, die solche Statine haben. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Risikofaktoren. Du hast schon ein paar erwähnt. Und es gibt ja in der Geschichte auch ganz, ganz große Skandale zu diesen Statinen. Und da wollen wir auch noch mal einen kleinen Blick reinwerfen.
Ich hab noch ein bisschen recherchiert gestern und bin auf einen Begriff gekommen, den ich auch noch nicht kannte. Das ist die sogenannte Patentklippe. Sagt ihr das was?
Noch nie gehört. Nie gehört.
Das ist der Zeitraum, das haben die definiert, in dem Blockbuster-Medikamente wie zum Beispiel Lipitor ihren Patentschutz verlieren. Nennen die Patentklippe. Das heißt, die wissen natürlich, der Patentschutz dauert, ich glaube, 12 Jahre. Und wenn das ausläuft, dann müssen also andere praktisch in die Bresche springen. Wenn das nicht da ist, dann gibt es ein Problem. Und Lipitor, das nochmal kurz zu sagen, hat bei dem Hersteller damals 50% des Konzerngewinns ausgemacht. Und wenn du jetzt Aktionär bist von der entsprechenden Firma, dann machst du natürlich Druck auf die Konzernleitung, dass da wieder was passiert. Da muss wieder ein neuer Blockbuster her. Und das sehen wir gerade aktuell. Ich weiß nicht, ob du es verfolgst, aber wir haben ja eine große deutsche Pharmafirma und die hat sogar einen neuen Produktionsstandort gebaut, hier ganz bei uns in der Nähe. Nur leider, das Medikament ist durchgefallen. So, jetzt haben die schon die ganzen Produktionskapazitäten vorbereitet und jetzt können sie nicht produzieren, weil dieser Wirkstoff völlig ineffektiv ist.
Ja, und es, Jens, es gibt natürlich auch einige Skandale zu diesen Statinen, die so hoch gelobt und das so Blockbuster, die als Blockbuster hoch gelobt wurden. Und einer dieser Blockbuster, ja, wir kommen hier beide aus Köln, in unserer Nachbargemeinde gibt es auch einen großen Chemiehersteller. Chemieproduzenten und der hat damals ein Medikament auf den Markt gebracht, das nannte sich Lipobay. Der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich da nochmal dran. Und da gab es halt ganz, ganz gefährliche Komplikationen. Und es gab eine sogenannte statinbedingte Myopathie. Und eine dieser gefährlichen Komplikationen ist die sogenannte Rhabdomyolyse. So nennt sich das. Was ist das? Und das bezeichnet man als den Zerfall von Muskelfasern. Und die Ursache davon sind halt Muskelquetschungen und extreme körperliche Aktivität. Und zwar nach der Einnahme von solchen Medikamenten. Und der Muskelzerfall. Der äußert sich zuerst so durch Muskelschmerzen, kann aber auch unbemerkt bleiben. Und das war bei diesem Lipobay die Folge. Und das hatte einen ganz massiven, gravierenden Zerfall von Muskelzellen zufolge. Und man kann sich das vorstellen, der Muskel löst sich auf. Und das war. Also ganz, 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 ganz schwere Nebenwirkungen, schwere Komplikationen. Und im Jahr 2001, also 4 Jahre nach der Zulassung, musste Lipobay wieder vom Markt genommen werden. Und nach dieser Statineinnahme waren an dieser Rhabdomyolyse waren ungefähr mehr oder mehr als 100 Menschen verstorben. und mehr als 1600 Menschen sehr, sehr schwer erkrankt und wobei ganz, ganz häufig ganz irreversible Schäden aufgetreten sind oder zurückgeblieben sind. Und das war halt lebensbedrohlich, dieses Medikament. Und viele haben das einfach genommen und auch Ärzte haben das einfach verschrieben, diesen Blockbuster. Und Bayer, das ist die Firma, von der wir reden, musste in den USA über 1,1 Milliarden Dollar an die Geschädigten bezahlen. Und bis zum Jahr 2013 gingen die Verfahren. Und ein italienischer Arzt hat damals noch 2013 eine Entschädigung von 350.000 Euro bekommen, weil er sich selber das Medikament 1999 verordnet hatte. Und ja, und er wurde dauerhaft arbeitsunfähig und muss von einer ganz, ganz geringen Invalidenrente leben.
Ja, Axel, und da ist so ein bisschen auch das Grundproblem, das heißt ja immer, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, das wird ja immer so ganz schnell hinten dran gesagt. Die Beipackzettel werden nicht gelesen. In den Beipackzetteln stehen diese Nebenwirkungen. Und eine der Nebenwirkungen steht aber häufig nicht oder in der Regel nie. Das sind nämlich Mikronährstoffdefizite. Und die Cholesterinsenker, die Statine, machen Mikronährstoffdefizite insbesondere in der Muskulatur. Ja? Zum Beispiel bezogen auf den Energiestoffwechsel in den Muskelzellen. Deswegen auch diese Myalgien, diese Muskelschmerzen und dieser Abbau, den du gerade erwähnt hast. Ja, wenn der Muskel oder wenn die Zelle keine Nährstoffe mehr bekommt, kann sie keine Energie mehr produzieren. Wenn sie keine Energie mehr produziert, dann kommt sie unter Stress und dann entzündet sich das Gewebe und dann baut sich das Gewebe ab. Logisch. Einige Statine, nicht alle Statine, wirken auf den Q10-Spiegel ein. Was ist Q10? Q10 ist ein wichtiger Kofaktor in der Atmungskette, wie wir auf schlau sagen, also in der Elektronentransportkette in den Mitochondrien der Körperzellen. So, und wenn da Q10 nicht vorhanden ist, dann schaltet die Zelle praktisch um von aeroben Stoffwechsel auf anaeroben Stoffwechsel. Und das kann sie aber nur kurz. Findet das jetzt die ganze Zeit statt? Dann findet praktisch genau das Gleiche statt wie bei einem Krebspatienten. Ja, da wird dann praktisch ständig Laktat produziert und du kennst die Milchsäure noch aus dem Sportstudium. Ja, die tut dann irgendwann weh. Mach mal mehrere Sprints durch den Wald und du weißt, was Milchsäure ist.
Also ein ganz, ganz groß, also das darf man halt nicht verschweigen bei all der Diskussion, dass Statine auch ganz große Nebenwirkungen haben und damit auch einen hohen Risikofaktor darstellen. Und du sagst gerade halt Mikronährstoffräuber. Und was natürlich auch auf dem Beipackzettel ganz oft nicht draufsteht, wie zum Beispiel so Statine mit anderen Medikamenten interagieren im Körper. Was das noch in unserem Körper auslöst, sei es, also wenn man Statine nimmt, und dann hat man wahrscheinlich irgendwann mal noch eine Entzündung, da gibt der Arzt noch ein Antibiotika obendrauf. Und diese Kombination, die sind meistens gar nicht erforscht und sind auch nicht bei den Ärzten so vorhanden. Und das kann natürlich auch wiederum zu ganz, ganz großen Komplikationen im Organismus führen.
Jetzt muss man natürlich zum Schluss auch noch mal klar sagen, wie wir das auch schon in der ersten Episode gesagt haben. Wenn man also nicht bereit ist, seinen Lebensstil anzupassen, wenn man nicht bereit ist, seine Cholesterinwerte auf natürliche Art und Weise zu verändern, wie ich das in meinen eigenen Studien gezeigt habe, dass das geht, und zwar in Rekordzeit, dann ist man möglicherweise auf diese Präparate angewiesen. Ja, wenn man sein Mortalitätsrisiko entsprechend senken will. Und in diesem Dilemma steht natürlich auch jeder Arzt, ja, verschreiben, nicht verschreiben, weil der Hausarzt kann natürlich nicht wissen, was du zu Hause machst, was du in deiner Lebenswirklichkeit machst, wie viel Stress du hast, wie viel du dich bewegst. Eigentlich bräuchten wir einen Lifestyle-Mediziner, ja, der das im Prinzip, wie soll ich sagen, analysiert, screent und dann die richtigen Dosierungen von Bewegung verschreibt, die richtigen Dosierungen von Nährstoffen, Makro- und Mikronährstoffen verschreibt, der erklärt, was eigentlich Stress ist, was Stress auslöst, warum Stress Cholesterinwerte verändert. Diese Komplexität, die wird so stark vereinfacht, dass wir heute ein Medikament geben, ja, was beispielsweise dann die LDL-Rezeptoren stimuliert, ja, und dadurch der Cholesterinspiegel sinkt. Aber das hat die Ursache ja nicht weggenommen. Ja, dadurch bin ich kein Zentimeter gesünder geworden.
Du hast es gesagt, Jens, Lebensstilveränderung ist immer möglich. Das sagen wir auch immer. Und deshalb bleibt einfach bei uns, bleibt bei unserem Podcast, denn hier kriegt ihr eure Tipps und Tricks und wir zeigen euch auch, also wir zeigen euch nicht, aber wir geben immer Anregungen dazu, wie ihr euren Lebensstil auch verändern könnt. Und es ist nie zu spät, das haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt. Und jeder sollte ein Stück weit mehr Verantwortung für seinen eigenen Lebensstil übernehmen.
Genau, und vielleicht ein Satz von mir noch. Ja, vielleicht hört sich das so an, die meckern nur die beiden, ja, die schimpfen immer nur und so weiter. Ja, wir bieten ja auch Lösungen an. Und die Lösungen, die findet man dann in den Shownotes beispielsweise. Ja, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, ja, dann kannst du dir die Shownotes gerade nicht runterladen, aber dann mach's im Büro oder zu Hause oder wo auch immer. Ja, geh mal in unseren Podcast rein und schau dir die Links an, die wir da reingestellt haben und dann kannst du dann auch entsprechend die Lösungen finden oder die Literatur, die wir noch dranhängen, etc.
Genau, und der Podcast war ja von einer Hörerin, die sich immer als eine Folge, jetzt sind es zwei geworden, über Cholesterin gewünscht hat. Wir hoffen, dass wir eure Fragen oder eure Erwartungen treffen konnten. Und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns schreibt und irgendwelche Themen ansprecht, Fragen äußert. Es gibt natürlich auch wieder nach ein paar Folgen, ist es glaube ich wieder dran, eine Fragen- und Antwortfolge, wo wir eure Fragen beantworten hier im Podcast. Und ja, wir hoffen, dass wir den Nagel so ein bisschen auf den Kopf getroffen haben und ihr damit was anfangen konntet. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jens, für deine Expertise wieder mal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bleibt gesund. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.